Liebe Geschwister, die heutige Predigt hebt sich so ein bisschen vielleicht ab von dem, was der ein oder andere gewohnt ist. Allein deshalb, weil ich von etwas ausgehen möchte, was mich nicht in die Auslegung eines Bibelverses leitet, unter Beachtung des Kontexts, sondern einfach, um einmal für sich selber zu überprüfen, in welcher Haltung bin ich oder möchte ich gerne unterwegs sein. Und ausgehend davon war für mich die Beobachtung, dass sich die Normalität, die ich kenne, verändert. Und zwar schnell. Und das ist vielleicht etwas, wo jeder so ein bisschen mit einstimmen kann, wenn ich sage, dass in unserer Gesellschaft sich eine zunehmende Verunsicherung breit macht. Die Welt in ihrer gesamten Komplexität stellt sich so dar, dass wir viel Ratlosigkeit und Hilflosigkeit wahrnehmen. Wir nehmen wahr, dass die Digitalisierung im Vormarsch ist, die KI im Vormarsch ist, die sozialen Medien sich in der Weise ausbauen, dass es da regelrechte Kampfsituationen auf dem Markt gibt. Es gibt Schräglagen. Und ich merkte an einer Stelle auf, im letzten Jahr haben sich die 6 größten Tech-Firmen der Welt darauf verständigt und haben das auch mit ihrer Unterschrift in einem Vertrag besiegelt, indem sie sagten und erklärten, wir wollen aufpassen, dass KI nicht zur Gefahr für die Menschheit wird. Zusätzlich erleben wir natürlich an den Rändern Europas die Kriege. Und wir dachten vielleicht, das hatten wir doch längst hinter uns, oder? Gleichzeitig erstarken die politischen Extreme. Und gerade sie machen uns ganz viele Versprechungen zur Lösung der Probleme in dieser Welt. Autokraten und Diktaturen haben Hochkonjunktur. Sie wollen auch mit Gewalt durchsetzen, was sie versprechen. Was passiert also gerade in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt? Voranstellen möchte ich deshalb 3 Bibelverse, die ich hintereinander lesen möchte. Matthäus 7, Vers 12, behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. In 1. Petrus 2, am Anfang von Vers 11, lesen wir, meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Und in Philipper 3, Vers 20 schreibt Paulus, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. So ein bisschen, bevor ich versuche, mal so einen Lösungsansatz zu skizzieren, möchte ich eine kleine Analyse vortragen. Unter der Überschrift, alles Normale schwindet. Das Selbstverständliche, das, worüber wir eigentlich nicht mehr diskutieren, das, was immer irgendwie schon Bestand hatte und entschieden wurde, ist plötzlich nicht mehr der gewohnten Norm unterworfen. Banale Beispiele sind, Wenn ich an meine Kindheit denke, mein Vater hat sich noch mit Kernseife gewaschen und kaltem Wasser. Wer macht denn das heute noch? Fleisch gab es nur am Sonntag. Kennt ihr vielleicht auch. Meine Großmutter hat mir noch erzählt, zum Gottesdienst sind sie 3,5 Stunden durch den Wald gewandert. Eine Strecke. Zu Fuß. Zu meiner Kinderzeit war Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Restaurants normal. Und man glaubt es kaum, erst seit 1998 gibt es ein Gesetz für eine gewaltfreie Erziehung von Kindern. Also lange Zeit gab es in unserem Lebensumfeld eine angelegte Normalität, die nicht weiter erklärt werden musste. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenig Energien aufzuwenden für eine erwartete Haltung, weil es ja im Konsens entschieden ist. An die ersten Jahre, wo ich mich daran erinnerte, im Auto gesessen zu haben, da musste man sich noch nicht anschnallen. Und meistens als kleiner Junge habe ich zwischen den Beinen meines Vaters vorne auf dem Beifahrersitz gesessen. Mein Vater selber musste noch den Beruf seines Vaters lernen. Der war Schuhmacher. Mein Vater hat mir das nicht mehr angetragen. Der Entscheidungsaufwand für das Normale ist gering. Und die Normalität, die wir kennen, auch in unseren Haltungen, schafft ja Sicherheit und Geborgenheit. Es ist auch unsere Komfortzone, wenn wir wissen, so läuft's, so machen wir das, so kenne ich das. Und wir erleben seit einigen Jahren, dass dieses Feld der Normalität kleiner wird. Die Verunsicherung wird größer, das Genormte geht verloren, die Schnittmengen der Gesellschaft werden kleiner, weil die Diversität größer wird. Beispiel Sprache. Was darf man sagen und was nicht? Was löst einen Sturm der Entrüstung aus? Was führt zu Protest und Beschimpfungen? Darf ich Begriffe noch benutzen, die ich mein ganzes Leben lang benutzt habe? Oder diskriminiere und verletze ich dadurch jemanden? Spreche ich politisch korrekt? Im Alter von 13, 14 Jahren sind wir immer abgehauen in der großen Schulhofpause durch den Zaun über die Straße zum Bäcker. Und was haben wir dort bestellt? Da war eine lange Schlange. Wir haben ein Negerkussbrötchen bestellt. Neulich wies mich ein junger Mann darauf hin und sagte, dieses N-Wort darfst du nicht mehr benutzen. Muss denn ein Straßenname umbenannt werden, wenn er nach einem Offizier des Ersten Weltkrieges benannt wurde, weil es zu militärisch klingt? Auch das Gendern betrifft die Normalität. Hört man mir überhaupt noch zu, wenn ich nicht konsequent gendere? Das verändert ja enorm den Sprachfluss. Und bei manchen Wortschöpfungen habe ich so meine Anfrage, ob das noch grammatisch richtig ist. Auch innerhalb der Kultur stellen sich Fragen neu. Als Junge bin ich gerne verkleidet als Indianer zum Fasching gegangen. Darf man das heute noch? Sollte man die Karl-May-Bücher den jungen Leuten noch empfehlen zu lesen? Jahrzehntelang waren das doch Bestseller. Oder wenn ein Kind hinfällt und sich wehtut, darf ich dann hingehen, dieses Kind aufnehmen, es trösten, ohne dabei angezeigt zu werden, weil jemand glaubt, dass ich übergriffig bin? In den USA war die Bibel jahrhundertelang Teil des Schulunterrichts. Aber wegen anstößiger, gewaltsamer Inhalte hat der Schulbezirk in Utah die King James Bibel verbannt, für Kinder ungeeignet, weil zu vulgär und zu gewalttätig. Dürfen Kirchenglocken noch läuten oder ist es eine Ruhestörung, gegen die man vorgehen darf? Oder wenn sie schon läuten, müssen wir dann auch der Moschee das Recht einräumen, dass der Muezzin in arabischer Sprache zum Gebet ruft? Mache ich mich als Arbeitgeber eigentlich strafbar, wenn ich in einer Stellenanzeige nicht dazu schreibe, dass ich männliche, weibliche und diverse Arbeitskräfte suche? Bislang konnte man ohne Probleme im Wald spazieren gehen. Jetzt muss man aufpassen, ob man nicht einem Wolf begegnet. Oder hier in Berlin Klein Machno einem Löwen, der sich als Wildschwein entpuppte. Seit Jahrtausenden ist es normal, dass eine Familie Vater, Mutter und Kind darstellen. Heute kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die Zusammensetzung einer Familie dieser Norm entspricht. Die Norm ist also in Frage gestellt und die inhaltlichen Aspekte, die es damit transportiert, die lasse ich jetzt mal außen vor. Es geht um das Ereignis an sich, dass Normalität sich ändert, dass Vertraute sich verkleinert und es gleichzeitig von uns eine enorme Energie fordert, eine Entscheidungsenergie, sich mit dem Neuen, dem Verändernden auseinanderzusetzen. Das Leben wird anstrengender. Vor 100 Jahren hat ein Mensch durchschnittlich am Tag 13 Entscheidungen zu treffen gehabt. Heute sind es knapp 100. Und da ist es verständlich, und das erlebe ich bei mir selber auch, dass so die Sehnsucht wächst nach den alten Normen. So wie früher. Da war doch alles irgendwie noch schön. Und dann begegnen wir auch den sogenannten Integrationsprozessen. Viele andere Kulturen leben in unserem Land, die natürlich auch ihr Verhalten und ihre Sprache und ihre Esskultur mitbringen, in denen sie Sicherheit erleben. Und die These, die ich aufstelle an dieser Stelle, darüber mag man weiter nachdenken, ist, dass das Erstarken der radikalen Kräfte in vielen Fällen genau mit dieser Sehnsucht verknüpft ist, wieder zurück zur Normalität oder zu den Traditionen zu kommen, die wir dann ja auch in Ritualen immer wieder befeiern. Wie können wir nun damit umgehen, wenn wir das alles feststellen, geradezu als Christen, mit diesem Schwinden umzugehen? Wir alle sind ja diesen Dingen unterworfen. Drei Antwortmöglichkeiten möchte ich geben. Zunächst einmal, die Antwort kann nicht lauten, wir halten die alten Normen aufrecht. Das wird nicht gelingen. Nicht in einer derart globalisierten Welt, die so vernetzt ist, die so plural ist. Aber man muss sich, glaube ich, einiges deutlich machen. Auch das Normal oder das, was in alter Zeit für normal gehalten wurde, hat auch seine Schattenseiten, hat auch Negatives. Dass beispielsweise der Fremde unterdrückt wird und auch wurde, ist ja gleichzeitig auch ein Machtinstrument gewesen, wenn wir davon ausgehen, zu sagen, wie der Mensch denn zu sein hat und was erlaubt ist und was verboten ist. Man mag sich erinnern an die 60er und 70er Jahre. In den USA war der Kapitalismus normal, so normal, dass es erlaubt war, Kommunisten zu jagen und ins Gefängnis zu bringen. Arisch sein galt unter der Nazi-Diktatur als normal. Auch das sexuelle Bedürfnis des Mannes war normal, weshalb es in Deutschland bis 1997 nicht strafbar war, wenn man die eigene Ehefrau vergewaltigt hat. Weißsein galt als normal, deshalb durfte man ja auch dunkelhäutige Menschen diffamieren oder versklaven. Der Mann auch als Ebenbild Gottes, so lehrte es manche alte Kirche, war das Oberhaupt der Familie, weshalb Frauen es untersagt war, in der Kirche zu lehren. Heterosexualität gilt in Uganda als die Norm, weshalb homosexuelle Menschen und queere Menschen eine lebenslange Haftstrafe verbüßen müssen oder unter die Todesstrafe fallen. Ein wörtliches Bibelverständnis galt als normal. Darum wurde jede andere Herangehensweise an die Bibel als schädlich und ungeistlich verurteilt. Normalität als Grund unserer Sicherheit und Geborgenheit anzugeben, ist offenbar ein zweischneidiges Schwert. Die ersten Christen sahen sich einer Normalität gegenüber, wo es galt, römische Götter anzubeten. Tat man es nicht, wurde man verfolgt, gejagt und hingerichtet. Und so versteckten sich die Christen in Rom unterirdisch, in den Katakomben. Auch war es ihnen untersagt, öffentliche Friedhöfe zu betreten, weshalb sie dort in diesen Höhlen ihre Toten verbargen. Christen haben schon lange den Bereich der Normalität verlassen. Ist uns das eigentlich bewusst? Unser Orientierungspunkt ist nicht die Normalität, die sich gesellschaftlich abbildet. Die Geschichte Gottes ist die Geschichte eines Auszugs, eines Aufbruchs aus der Normalität heraus. Vater der Religion, des Auszugs ist Abraham. Er kennzeichnet durch den Auftrag Gottes den Aufbruch. In 1. Mose 12 lesen wir, der Herr sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Verlass also das Land deiner Vorväter. Normal war es, in der Heimat zu sein, sesshaft zu bleiben. Das galt es, hier zu verlassen. Das Gewohnte ist offensichtlich nicht der Maßstab für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und wenn wir an das Volk Israel denken, die ja die Normalität, unter der sie litten bei den Ägyptern, hassten, Sehnten sie sich trotzdem nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurück? Und da gibt es diese wunderbare Stelle, die ich mal vorlese in 4. Mose 11, wo sie sagen, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Hauptsache, es riecht wieder nach Gurken und Knoblauch. Eine unbändige Sehnsucht nach der alten Normalität, weil sie so vertraut war. Aber das Volk Gottes bleibt ein Volk des Aufbruchs, der Wanderschaft. In der Apostelgeschichte werden die Christen nicht Christen genannt, sondern an 6 unterschiedlichen Stellen als die, die des Weges sind. Christen sind unterwegs und nicht an dem Gewohnten verhaftet. Ihr wisst, liebe Geschwister, so hatten wir gelesen, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid, Fremde und Gäste auf dieser Erde. Wir haben als Christen also eine komplett andere Normalität und in dieser Welt sind wir Fremde. Die irdische Normalität wird für uns zu einer himmlischen Identität. Und aus diesem Grund schreibt ja Paulus, wie wir es gelesen haben, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel und von dort erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Wir sind also Angehörige des himmlischen Königreiches. Wir sind eine Kolonie des Himmels. Was also prägt unsere Normalität? Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, spricht uns Paulus im Epheserbrief zu, sondern zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wisst ihr, wie das griechische Wort für Gemeinde heißt? Weiß das jemand? Bestimmt schon mal gehört. Ja, genau. Ekklesia. Eck, aus, heraus, Kleo, rufen. Die Herausgerufenen. Das ist die Gemeinde. Eine Gruppe Herausgerufener aus den Normen der irdischen Gesellschaft. Unsere Zugehörigkeit, unsere Heimat ist verbunden mit den himmlischen Kräften und wir haben dort unsere Identität verliehen bekommen. Und dennoch steckt die bürgerliche Normalität in mir drin. Meine Komfortzone. Da fühle ich mich absolut sicher, bequem. Aber der Auftrag lautet, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Und plötzlich wird das anders mit dem Aufrechterhalten dessen, was die Tradition und die Norm mir sagt. Wenn ich mich also wirklich als Bürger des Himmels verstehe, vielleicht hätte ich mich dann im Laufe meines Lebens an manchen Stellen doch anders entschieden, und den Machtstrukturen, die ja auch in der sogenannten Normalität liegen, entgegengestellt, wenn es darum ging, Diskriminierten beizustehen, benachteiligten Fremden beizustehen. Drittens, das wäre so der Zielpunkt, wenn die Normalität verloren geht, ich weiß, ob das auch eure Beobachtung ist, dann schwindet auch die Solidarität. Da, wo sich die Menschen zurückziehen, weil ihnen alles zu viel wird, leidet die Solidarität, leidet das Ehrenamt, leidet die Hilfsbereitschaft, leidet das freiwillige Engagement. Wo sind die Mitarbeiter im Café um die Ecke? Niemand will am Wochenende arbeiten, alle wollen Brötchen am Sonntag. Wer steht schon gerne um 4 Uhr auf, um sie warm zu backen? Alle wollen am Wochenende in die Notaufnahme gehen können, wenn sie sich verletzt haben, aber wer leistet den Dienst? Alle sind froh, wenn sie im Alter von einem Pflegedienst betreut werden, aber immer weniger Menschen wollen diesen Beruf mit ihren Anforderungen wählen. Alle sind froh, wenn ihr Kind im Sportverein gefördert wird, aber wo sind die ehrenamtlichen Trainer und Trainerinnen? Das beschreibt nur in Teilen den Rückgang von Solidarität in unserer Gesellschaft. Wer ist noch bereit, diese extra Meile zu gehen? Die schöne Welt der Verlässlichkeit, wie sie kannten, scheint es nicht mehr zu geben. Die Bahn fährt nicht mehr so, wie wir es kannten. Und auch im Bereich der Technologien wird das Label Made in Germany immer kleiner. Als Christen werden wir keine neue Normalität erschaffen, aber wir können eine Kultur der Solidarität prägen. Wir können vorleben, dass sich unsere Solidarität aus den Werten des Himmels speist und aus der Gegenwart des Heiligen Geistes bekräftigt wird. Vielleicht ist es sogar unsere Lebensaufgabe, als Christen solidarisch zu sein. Und das bedeutet in unserer Haltung, Verbundenheit zu zeigen, Unterstützung zu geben von Zielen und Aktivitäten anderer Menschen. Und das moderne Wort Solidarität hat einen biblischen Hintergrund. Solidarität auf biblisch heißt, behandelt alle Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist Solidarität. Helfen wir also mit, dort die Normalität zu hinterfragen, wo sie als Machtinstrument missbraucht wird, wo die Schöpfung und Menschen auch ausgebeutet werden, um auf ihre Kosten zu leben. Übrigens mache ich mir an dieser Stelle schon seit längerem darüber Gedanken, was es noch heißen könnte, der Botschaft des ersten Engels aus Offenbarung 14 zu folgen. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Dafür einzutreten, dass das bewahrt bleibt, dass ich in meinen Ressourcen verantwortlich umgehe, wo der Begriff Nachhaltigkeit tatsächlich ein guter Aspekt ist, trage ich doch auch dazu bei, durch meinen Lebensstil die Anbetung Gottes öffentlich zu machen. Können wir also so eine gute Spur legen in unserem Leben? Können wir eine gute Spur legen als Gemeinde in dieser Zeit der Umbrüche und der Globalisierung? Abschließendes Zitat aus einem Gespräch mit einem alt gewordenen Bruder, der für sich eine Idee zum Thema Globalisierung hatte und die er mir auch gesagt hat. Und ich fand sie irgendwie grandios, dass ich sie gemerkt habe. Er sagte, der Höhepunkt der Globalisierung nicht, wo alles so in der Veränderung ist, wo sich Normen verschieben und verändern, wo wir in eine gewisse Schräglage kommen und bemühen, Haltung zu bewahren. Der Höhepunkt der Globalisierung, sagte er, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Fand ich gut. Der Höhepunkt der Globalisierung ist die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist Zukunft. Darin entdecke ich mein Christsein, normal, aber anders zu leben. Amen.